Ich lese drei Texte aus meinem Buch Windrose, ein Familienmosaik. Paradiesvogel. Die ältere Schwester der Großmutter hatte vier Kinder, darunter Zwillingstöchter, eine blond, die andere dunkel. Die Blonde heiratete einen Bauernsohn und zog auf den Hof. Die Dunkle war Künstlerin. Sie lebte in Paris, wo sie in einem alten Haus, Klo eine Treppe höher, auf dem Flur, ihr Atelier hatte. Auf ihren Bildern leuchteten, wogten, wanden sich Farben und Formen, die an Meeresfauna erinnerten, an Muscheln, Korallen, geheimnisvolle Wasserwesen. Das Tauchen habe sie dazu inspiriert, erklärte sie. Diesen Satz gehört zu haben, waren ihre Besucherinnen, die Cousine aus Zürich und deren Tochter, sich sicher. Die Mutter erzählte es auch ihrem kunstaffinen Bruder, in dessen Häuschen in der Vorstadt sie wohnten. Dort verkehrten viele befreundete Künstler. Einer davon, ein Maler, der später berühmt werden sollte, warf sich im Scherz mit einer Rose in der Hand vor der halbwüchsigen Tochter auf die Knie. Das Mädchen war geniert, zumal schon der Familiencoiffeur in Zürich, ein bekannter Meister seines Fachs und Freizeitmaler, sie hatte porträtieren wollen. Die Malerin aber wollte später nichts mehr wissen von der angeblichen Inspiration aus dem Meer. Anlässlich der Vernissage ihrer Ausstellung in der Städtischen Galerie zum Strauhof erschien auch der Zürcher Stadtpräsident, was der Familie Eindruck machte. Die Künstlerin war aus dem Bürgertum ausgeschert und noch dazu blutjung Mutter geworden. Den Vater des Kindes verschwieg sie. Der Paradiesvogel hatte es nun doch zu öffentlicher Anerkennung gebracht. In deren Abglanz sonnte sich an diesem Abend auch die Familie. Aber die Malerin schlug in der Mitte ihres Lebens einen anderen Weg ein. Sie ging nach Indien und schloss sich in Kerala einer spirituellen Gemeinschaft an. Deren Führer sei kein Guru, sondern ein Philosoph, betonte sie. Auf ihren indischen Aquatinten wucherte dunkel der Urwald, glitten Kähne über Flüsse, saßen bunte Papageien im Geäst. Als die indisch gewordene Künstlerin ihre Schweizer Familie besuchte, stellte sich ein ungewohntes Problem. Sie war jetzt überzeugte Vegetarierin. Eine exotische Herausforderung für die bürgerliche Verwandtschaft damals in den 70er Jahren. Wie konnte man einen seltenen Gast würdig bewirten ohne Fleisch? Ein Currygericht, wie man es kannte und liebte, kam nicht in Frage. Fleisch in der Soße. Die Cousine der Malerin brachte schließlich eine riesige Platte mit verschiedenen Gemüsen und Reis auf den Tisch. Die Besucherin war zufrieden und bedankte sich. Andere Mägen aber knurrten leise. Uhrmachers Sohn. Grandpère stammte aus dem Jura, war aufgewachsen in einer kinderreichen Familie von Uhrmachern. Als Knabe hat er mit seinen Geschwistern bei der Arbeit geholfen, Rädchen sortiert, Schräubchen eingedreht. Im Winter jagte die Mutter die Kinder manchmal in den Schnee hinaus, damit sie frische Luft bekämen. Ein älterer Bruder trug den Namen Ulysse, wie schon sein Großvater. Doch war es nicht Odysseus, sondern sein jüngerer Bruder, der später in die Welt hinauszog. Wie einst ein Vorfahr, der zur Zeit der napoleonischen Kriege als General mit der Grande Armée nach Osten ritt. Viele Monate später galoppierte ein Uniformierter ins Dorf und überbrachte die Nachricht, der Jurassier sei in Russland gefallen. Dies, glaubte Grandpères Enkelin sich zu erinnern, hatte ihr Vater erzählt. Der Vater, den angesichts seiner hohen Backenknochen, der leicht schräg gestellten Augen, ein Fremder im Zürcher Hauptbahnhof ansprach mit den Worten: »Sind Sie Russe?« Grandpères Weg führte ihn zunächst nach Zürich, wo er eine Banklehre machte. Er war ein schlauer Kopf und gut im Rechnen, dazu sehr arbeitsam. Einige Jahre später ging der junge Mann nach London. Da er kaum Englisch sprach, habe er sich in den ersten Wochen fast nur von Bananen ernährt, erzählte er ein halbes Jahrhundert später seiner Enkelin. Er habe befürchtet, sich in der fremden Großstadt zu verirren und sei darum in der Mittagspause vom Bankgebäude aus nur um zwei Ecken gegangen, bis zu einem Straßenhändler, der Obst verkaufte. Bald aber fand er in der Fremde eine kleine Heimat. Er trat einer Freimaurerloge bei. In London lernte Grandpère auch seine Frau kennen, eine Deutsche, die als Gouvernante in England lebte. Grandpère kam aus Düsseldorf. Sie war schön, gebildet und herzensklug. Grandpères Bücherschränke voller französischer Klassiker, die er mit Begeisterung las, zeugten wohl auch vom Einfluss seiner Frau. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, kehrte das Paar in die Schweiz zurück. Grandmère verlor Zwillinge, bevor sie nach Ende des Krieges zwei gesunde Söhne gebar. Der ältere Sohn saß als kleiner Bub bei Familientreffen zwischen seinen beiden Großvätern, als Dolmetscher, da der Jurassier und der Deutsche keine gemeinsame Sprache hatten. Der Großvater aus dem Jura hieß Fritz. Das war zu jener Zeit in der Region nicht ungewöhnlich. Heimatfront. Die Familie müsse etwas beitragen zur Verteidigung der Heimat, befand der Großvater nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zumal er selbst schon im Ersten Weltkrieg nicht zum Militär eingezogen worden war. Seine beiden Söhne waren 1939 noch Knaben. Also sollte sich die ältere Tochter nach Abschluss der Handelsschule zum Frauenhilfsdienst melden. Dieser moralische Entscheid des Duke war unanfechtbar. Im Büro des Generalstabs in Interlaken, wo sie als Sekretärin arbeitete, wurden die Kenntnisse und Fähigkeiten der jungen Frau sehr geschätzt. Nebenbei verdrehte sie mit ihren dunklen, natürlichen Zapfenlocken, den tiefblauen Augen, einigen Begrenzten den Kopf. Doch die hohen Offiziere mussten verblüfft feststellen, dass sie keine Chancen hatten. Sonntags nämlich erschien nicht selten ein sportlicher Student auf dem Velo, der den Weg von Zürich nach Interlaken und retour im Rekordtempo zurücklegte. Seine kritische Intelligenz und sein Humor erhellten die Freizeit der jungen FHD. Jahrzehnte später noch erzählte die Mutter vom Schminkverbot im Militär, das die jüngeren Frauen zu umgehen wussten, indem sie sich erst auf der Straße für den Ausgang schminkten. Sie berichtete von schmerzhaften Frostbeulen an den Füßen, gegen die es zwar ein bewährtes Mittel gab, das sie aber nicht anwenden mochte. Die Füße in eine Schüssel voll Urin zu stellen, davor grauste ihr. An die beleidigten Gesichter der verschmähten Brigadiers erinnerte sie sich deutlich. Ihr Leben lang hatte die einstige FHD wenig Respekt vor Offizieren und anderen Ranghohen, weil sie wusste, das sind auch nur Männer. Die Tochter der schönen Helena brachte es auf 1000 Diensttage, mehr als ihr späterer Mann in seinem Dienstbüchlein vorweisen konnte. Der Duke indes leistete seinen Beitrag an die Verteidigung der Heimat als Gärtner im Rahmen der Anbauschlacht. Die Wiese vor dem Haus der Familie wurde zum Kartoffelacker. Einmal legte er auch ein Rapsfeld an, das im Frühjahr von Buchenhecke zu Buchenhecke gelb leuchtete. Der klägliche Ertrag war eine halbe Flasche Öl. Das Jus-Studium des sportlichen Velofahrers wurde durch zahlreiche militärische Einsätze immer wieder unterbrochen. In strengen Wintern kletterte er als Soldat, später als Wachtmeister, vereiste Leitern hinab, um Brücken zu kontrollieren. Den Soldaten war bewusst, dass mit den plombierten Zügen, die oben über die Eisenbahnbrücken ratterten, während die Uniformierten sich unten an die Leitern klammerten, etwas nicht stimmen konnte. Aber da war ein allgemeines Schweigen. Die Studenten unter den Soldaten wurden nach dem Krieg, wenn sie endlich das Studium zum Abschluss brachten, von den Prüfungsexperten geschont. Als sich der Wachtmeister im römischen Recht verirrte und in eine Sackgasse hineinredete, meinte der Examinator wohlwollend: Sie wissen es schon, Sie können es nur nicht sagen.